Inforadio Abseits.
Im Studio begrüßt Sie Nikolaus Hillmann. Der Antisemitismus in Deutschland nimmt zu bzw. zeigt sich immer offener. Auch im Sport. Jüdische Sportler wurden in Deutschland ausgegrenzt und während des Dritten Reichs verfolgt und ermordet. Bis heute werden Sportler in jüdischen Vereinen diskriminiert. Für unser Abseits heute erzählt Burkhard Hupe die Leidensgeschichten einiger prominenter jüdischer Sportler. Davon, wie lange es dauerte, den Antisemitismus im Deutschen Fußballbund zu besiegen und von einem Beispiel, wie man es heutzutage besser machen kann.
Es ist ein seltener, sanfter Sommerabend. Über dem Sportplatz des SV Hösel durchqueren Flugzeuge aus aller Welt die abendroten Wolken. Im Landeanflug auf Düsseldorf. Auf dem Fußballplatz geben die Spieler der dritten Mannschaft des SV Hösel und des TuS Maccabi Düsseldorf ihr Bestes. Jakov Barajew ist mittendrin. Er trägt die Nummer 6. Eben noch hat der Fußballobmann von Maccabi Düsseldorf seinen Verein in den höchsten Tönen gelobt.
Wir sind was Besonderes, weil wir jeden aufnehmen in unserer Mannschaft. Wir sind multikulturell und geben jedem die Freiheit, ein Teil des Teams zu sein. Um genau zu sein, haben wir, ich glaube, 17 Nationen. Darauf bin ich sehr stolz. Sport soll verbinden, Sport soll niemanden ausgrenzen. Es gab auch noch nie eine wirkliche Auseinandersetzung. Klar gab es Emotionen, aber nie antisemitisch. Noch nicht und ich hoffe, das bleibt auch so.
Dann ist ja alles genau so, wie es sein sollte. Und die Geschichte endet an dieser Stelle mit einem verträumten Blick in die jetzt violetten Wolken über dem Rheinland. Oder nicht?
Scheiß Jude, du Drecksjude, dich hat man vergessen zu vergasen. Wenn es Hitler noch gegeben hätte, dann hätte es dich nicht gegeben. Das wirft ja einfach mal so ins Spiel, weil es ja genauso ist wie Arschloch, Idiot, genau auf der gleichen Ebene.
Alon Meyer, Präsident von Maccabi Deutschland und dem TuS Maccabi Frankfurt. Am schlimmsten, sagt Meyer, sei es, wenn die Lage im Nahen Osten wieder einmal eskaliert.
Diesen Effekt zu erkennen, Nahe Osten, Mittwoch eskaliert, hier, wir haben einen Gegner in der Kreisliga, Gegner muslimisch-arabischer Hintergrund zu 90%, 95%, 100%. Da sage ich Ihnen, da fahre ich nur noch hin mit Verbandsaufsicht, mit Polizei und mit eigenem Sicherheitsdienst, den wir seit 5 Jahren aufgemacht haben. So ist die Situation, das ist Realität, so ist es zurzeit.
Helene Meyer war erst 17, als sie zum strahlenden deutschen Goldmädchen herangewachsen war. Von den Olympischen Spielen in Amsterdam war sie 1928 mit der Goldmedaille im Florettfechten zurückgekehrt. Die Heimat war entzückt und warf sich der schönen Helene zu Füßen. Zigtausende Helene Meyer Miniaturfiguren standen bald in deutschen Wohnzimmern. Selbst Reichspräsident Paul von Hindenburg erlag bei einem gemeinsamen Nachmittagstee dem Charme der Schülerin aus Offenbach. Vielleicht lag es an den akkurat geflochtenen, blonden Haaren, die wie Brezeln an Helenes Kopf hafteten. Jedenfalls, so erzählt es der Sporthistoriker Berno Baro, zog der Reichspräsident das Treffen absichtlich in die Länge.
Und Hindenburg hat ihr dann wohl einen Entschuldigungszettel geschrieben und direkt an den Direktor ihrer Schule adressiert, dass man sie für den Schulmontag entschuldigen möge.
Helene Meyer war Halbjüdin, aber das spielte bis zum 30. Januar 1933 eigentlich keine Rolle. Danach änderte sich jedoch alles. Zunächst versuchten die deutschen Juden auch im Sport, sich mit den braunen Machthabern zu arrangieren, versuchten weiter den Weg der Assimilation zu gehen. Eine Sackgasse. In ihren Sportvereinen wurden die deutschen Juden schon bald wie Aussätzige behandelt und vor die Tür gesetzt. Vor allem die deutsche Turnerschaft mit ihrem neuen Vorsitzenden Dr. Edmund Neuendorf überbot sich in vorauseilendem Gehorsam, wie ein Brief an die deutschen Turner belegt.
Die deutsche Kultur, das deutsche öffentliche Leben, die deutsche Sittlichkeit sind vom Judentum so stark verschandelt worden, dass wir da unter allen Umständen einen ganz dicken Strich unter die Vergangenheit machen müssen. Es ist meine innerlichste Überzeugung, so unendlich schwer es einem im Einzelfall sein mag. Weil ich durchaus dafür Verständnis habe, dass auch ein Jude ein feiner Mensch sein kann.
Nur Nur wenige Wochen nach Hitlers Machtergreifung strich der Offenbacher Fechtclub die Olympiasiegerin Helene Mayer aus seinem Mitgliederverzeichnis. Nicht die letzte Wendung in Helene Mayers Karriere. Die jüdischen Fußballer Julius Hirsch und Gottfried Fuchs waren Freunde. Sie schossen ihre Tore für den Karlsruher Fußballverein. Auf einem Mannschaftsfoto aus dem Jahr 1910 strahlen die beiden lässig und elegant gekleidet in die Kamera. Hirsch und Fuchs waren gerade zum ersten Mal deutscher Fußballmeister geworden. Im Sommer 1912 erlebten die beiden Fußballer ihr bislang größtes Abenteuer, die Olympischen Sommerspiele in Stockholm. Als es in Stockholm nur noch um die Ehre und nicht mehr um die Medaillen ging, gewann Deutschland mit 16:0 gegen Russland. Gottfried Fuchs erzielte dabei 10 Tore. Bis heute ein Spiel für die Rekordbücher. Fuchs und Hirsch überlebten den Ersten Weltkrieg, obwohl sie beide 4 Jahre lang in vorderster Front kämpften. Beide wurden für ihre besondere Tapferkeit ausgezeichnet. Beide verstanden sich als glühende Patrioten. 15 Jahre später wurden sie als rassisch minderwertig stigmatisiert, durften nicht mehr deutsch sein und mussten ihren Fußballverein verlassen. Julius Hirsch schrieb seinem Karlsruher FV einen Abschiedsbrief.
Leider muss ich nun bewegten Herzens meinen lieben KFV, dem ich seit 1902 angehöre, meinen Austritt anzeigen. Nicht unerwähnt möchte ich aber lassen, dass es in dem heute so gehassten Prügelkinde der deutschen Nation auch anständige Menschen und vielleicht auch vielmehr nationaldenkende und auch durch die Tat bewiesene und durch das Herzblut vergossene deutsche Juden gibt.
Gottfried Fuchs emigrierte 1937 über die Schweiz nach Kanada. Julius Hirsch blieb in seiner Heimat. Noch im Vertrauen darauf, dass die Nazis ihn und seine Familie verschonen würden, weil er ja für Deutschland gekämpft hatte, auf dem Fußballplatz und an der Front. Am 1. März 1943 wurde Hirsch nach Auschwitz deportiert. Wann er ermordet wurde, ist nicht dokumentiert. 2005 rief der Deutsche Fußballbund unter seinem damaligen Präsidenten Theo Zwanziger den Julius-Hirsch-Preis ins Leben. Eine jährliche Auszeichnung für den Einsatz gegen Rassismus und für mehr Menschlichkeit im Fußball.
Du triffst auch manche eigentlich sehr honorige Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft, die dann mit diesem Satz kommen, der mich immer tödlich trifft. Lass das doch endlich mal ruhen. Ich kann das nicht mehr hören. Die Leute, die das sagen, haben nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Man kann so etwas nicht ruhen lassen.
Gottfried Fuchs starb Anfang der 70er Jahre als Gottfried Fox in Montreal. Zu den größten Bewunderern des Gentleman-Stürmers, wie Fuchs auch im Ausland bewundernd genannt wurde, zählte Alt-Bundestrainer Sepp Herberger. Als 1972 das nagelneue Münchner Olympiastadion mit einem Länderspiel gegen die Sowjetunion eingeweiht werden sollte, hatte Herberger eine Idee. Der DFB sollte Gottfried Fuchs als Ehrengast einladen. Als symbolischen Akt der Wiedergutmachung. Der DFB lehnte ab. Sporthistoriker Werner Skrentny hat diese Absage gelesen.
Zitat, leider besteht keine Neigung im Sinne Ihres Vorschlags zu erfahren. Die Mitglieder unseres Präsidiums meinen, dass ein Präzedenzfall geschaffen würde. Nun muss man dazu sagen, es gab ja nur in Anführungszeichen diese beiden jüdischen Nationalspieler. Julius Hirsch war zu dem Zeitpunkt tot und er wäre also der Letzte gewesen, Gottfried Fuchs. Der Hin- und Rückflug damals von Montreal, wo Fuchs im Exil war, hätte 1760 D-Mark gekostet, aber das hat der größte Sportverband der Welt damals für zu teuer erachtet.
Im 13-köpfigen Präsidium des DFB saßen Anfang der 70er Jahre noch 2 ehemalige NSDAP-Parteigänger und mit Rudi Gramlich ein Mitglied jenes SS-Totenkopfverbandes, der in Polen gemordet und gebrandschatzt hatte.
Maccabi hat im Hebräischen 2 Bedeutungen. Zum einen heißt es der Hammer. Zum anderen ist Maccabi auch die Abkürzung eines Bibelzitates, Mika Mocha Ba Elim Adoshem, und heißt, wer unter den Göttern gleicht dir, Herr?
Isabella Farkas. unter anderem langjährige Vorsitzende des TuS Maccabi Köln.
Bereits Ende des 19. Jahrhunderts waren Juden teilweise in den üblichen Sportvereinen unerwünscht. Sehr oft wurde der Turnvater Jan dabei zitiert, der bei verschiedenen Gelegenheiten Juden mit Gaunern, Gauklern und anderem Gesindel in einen Topf warf.
Unter dem Dach der Maccabi-Bewegung treffen sich die Juden aus aller Welt seit den 30ern im Vierjahresrhythmus zur Maccabiade. Die Maccabiade funktioniert ähnlich wie die Olympischen Spiele, findet jedoch nur in Israel statt. Vor einigen Jahren trafen sich Europas Juden in Berlin zur europäischen Ausgabe der Maccabiade. Unter den deutschen Teilnehmern war auch die Hockeyspielerin Deborah Rosenthal, die Enkelin des verstorbenen, aber unvergessenen Fernsehshowmasters Hans Rosenthal.
Ich glaube, der würde sich super freuen, weil er halt immer eigentlich schon Deutschland sehr gerne mochte oder immer an die guten Deutschen auch geglaubt hat. Und dass sowas jetzt hier stattfinden kann, würde ihn sehr freuen.
Das europäische Sportfest der Juden im Olympiapark von Berlin. Im Schatten jener gewaltigen Sportanlagen, die Hitler für die Olympischen Spiele von 1936 errichten ließ.
Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler eröffnet die 11. Olympischen Spiele 1936 im Olympiastadion.
Viel hatte nicht gefehlt. Und Nazi-Deutschland hätte die Olympischen Sommerspiele im engsten Kreis feiern müssen. Denn in den USA hatte sich zuvor eine einflussreiche Boykottbewegung gebildet. Nachdem Hermann Göring im September 1935 die sogenannten Rassegesetze ausgerufen hatte, schien ein internationaler Olympiaboykott unausweichlich zu sein. Ein internationaler Boykott und damit eine Blamage ließ sich jedoch nur verhindern, indem man deutschen Juden öffentlichkeitswirksam die Möglichkeit einräumte, in Berlin dabei zu sein, selbst wenn sie gar nicht wollten. Zum Beispiel die Hochspringerin Gretel Bergmann, die sich längst nach England abgesetzt hatte. Deshalb wurde Gretel Bergmanns Vater nach England geschickt, um die Tochter zurückzuholen.
Und ich habe ihn gefragt, warum soll ich zurückkommen? Ich will nicht nach Deutschland zurück. Und mein Vater sagte zu mir, hör zu, ich werde dich zu nichts zwingen, aber wir werden bedroht. Unsere Familie wird bedroht. Und wenn du nicht zurückkommst, weiß niemand, wie die Konsequenzen für uns aussehen werden. Also bin ich zurück. Was hätte ich auch anders tun sollen?
Gretel Bergmann war nicht irgendeine Hochspringerin. Sie gehörte zu den Besten der Welt. Doch die Rückholaktion entpuppte sich schnell als Täuschungsmanöver. An normales Training oder Wettkampfpraxis war kaum zu denken.
Wann immer das Hitler-Regime in den USA wegen Rassendiskriminierung eine schlechte Presse hatte, durfte ich an Wettkämpfen teilnehmen.
And if you can imagine what it feels like to compete in the Adolf Hitler Stadium.
Aber stellen Sie sich einmal vor, wie das war. Sie starten im Adolf-Hitler-Stadion ausschließlich von nicht-jüdischen Zuschauern, die sich fragen, was macht denn die Jüdin da? Die hätten mich am liebsten in die Mangel genommen. Und als ich dann auch noch alle anderen Deutschen besiegt hatte, wurde es natürlich noch schlimmer. Und ich hatte wirklich Angst, dass sie mir etwas antun würden.
Gretel Bergmann sprang trotzdem höher als ihre deutschen Konkurrentinnen. Die Olympiateilnahme schien ausgemacht zu sein. Einen Tag, nachdem die amerikanische Olympiadelegation in See gestochen war, bekam Gretel Bergmann jedoch einen Brief. Das Olympia-Aus wurde mit ihrer mangelhaften Form begründet. Bergmann war enttäuscht und erleichtert zugleich. Denn was hätte sie wohl gemacht, wenn sie gewonnen hätte? Laut Heil Hitler gerufen, so wie die anderen?
What happened to me if I do compete? And do I have to stand up on that podium and say Heil Hitler like all the others?
Die Fechterin Helene Meyer durfte dagegen bei Olympia starten. Um nicht gegen die Rassegesetze zu verstoßen, wurde die Halbjüdin zur Ehrenarierin erklärt. Meyer gewann die Silbermedaille und unternahm auf dem Siegerpodest einen letzten verzweifelten Versuch der Assimilation.
Also man hat sie da ganz klar instrumentalisiert und hat dann in diesem Moment der Siegerehrung das gemacht, was alle deutschen Sieger auf dem Podest in der Zeit getan haben. Sie hat den rechten Arm zum deutschen Gruß erhoben.
Ja. Auf einmal sitzen 175 cm gute Laune neben dem Reporter auf dem Sportplatz des SV Hösel.
Ja, mein Name ist Kehinde Emanuel Oladotun Enisan.
Bitte wer?
Kehinde Emanuel Oladotun Okelawun Enisan.
Okay.
Ja, deswegen die Leute nennen mich Dot.
Dot stammt aus Nigeria. Er ist ein studierter Mann, arbeitet für die Deutsche Bahn und ist nebenbei auch der neue Trainer von Maccabi Düsseldorf. Eine komplexe Aufgabe. Denn es geht für Dot nicht nur darum, eine funktionierende Fußballmannschaft aufzubauen.
Ich hatte einen syrischen Spieler angesprochen. Ich habe ihm gesagt, ey, wir brauchen einen Spieler. Kannst du bitte zu uns kommen? Und er hat gesagt, nee, Dot. Wie heißt der Verein? Ich habe gesagt, tschüss, Maccabi. Maccabi, Maccabi in Israel? Ja, Maccabi, Maccabi. Er sagt, nee, die hassen mich dort, Leute. Ich sage, wieso? Ja, ich bin Araber, Syrien. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Leute haben schon Vorurteile, schon. Also für mich ist es egal. Es ist einfach ein Ball, ich will kicken mit Leuten und fertig.
Und fertig, ja. Denn mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen.
Das war ein Abseits von Burkhard Hupe zur Geschichte des jüdischen Sports in Deutschland. Im Studio verabschiedet sich Nikolaus Hillmann.
Inforadio Abseits.